Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 303, Johannes 6, 52 bis 66.
Fleisch, Blut und Geist. Was bedeutet das alles?
Wie würden Sie reagieren, wenn jemand Ihnen sein Fleisch zum Essen und sein Blut zum Trinken anbieten würde? Ekelhaft, klar. Für Juden ist das noch viel, viel ekelhafter. Dennoch hat Jesus genau das getan. Er wusste natürlich genau, was er sagte und auch warum. Und dass es nicht wörtlich gemeint sein konnte, das hätten alle eigentlich wissen können. Jesus hat provoziert und einen Bruch bei vielen seiner Jünger ausgelöst. Und dann ist die Frage, was löst das bei uns aus, wenn wir das hören? Im Johannesevangelium im Kapitel 6 ab Vers 52, da heißt es: Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Kapernaum. Ja, das war für eine längere Zeit der Wohnort von Jesus. Das lag oder es liegt auch am westlichen Ufer vom See Genezareth. Schräg gegenüber, am nordöstlichen Ufer, da fand zuvor die Speisung der 5000 statt. Und die waren so begeistert davon, dass sie Jesus unbedingt zum König machen wollten, so eine Art von Brotkönig, jemand, der in der Lage ist, Brot in dieser Form zu vermehren, den kann man wunderbar zum König machen. Ja, der versorgt uns ja. Jesus hat sich da zurückgezogen auf den Berg und war auch von ihnen nicht mehr erreichbar. Er hat die Jünger zuvor allein auf das Boot geschickt, dass sie nach Kapernaum zurückfahren. Da gab es einen Sturm und Jesus ist dann dort auf dem Wasser ihnen nachgekommen. Waren zunächst erschreckt, aber dann waren sie plötzlich auch in Kapernaum. Ja, die Menge oder ein Großteil der Menge folgt ihm jetzt mit Booten. Und das, was jetzt hier so beredet wird, das fand im Wesentlichen in der Synagoge von Kapernaum statt. Das gab einen ziemlich intensiven Wortwechsel. Das Ziel der Leute war immer noch, sie wollten, ja, wie kann man das ausdrücken? Sie wollten ihn haben, ihn für sich haben. Denn das äußere Brot ist ja sowas wie eine Art von perfekter Symbolik für die Grundversorgung. Klar, dass man so jemanden will. Und deswegen war es Jesus sehr wichtig klarzustellen, dass es hier gar nicht um das äußere Brot geht, sondern um das innere Brot. Er sagte ihnen dann, ich bin das Brot vom Himmel. Ich bin eine Speise für ewiges Leben. Na, das hat natürlich die Leute erstmal geärgert. Brot vom Himmel, was soll das denn sein? Brot vom Himmel kannten sie natürlich, das war das Manna. Ja, da argumentieren sie auch mit ihm. Und wieso soll der jetzt das Brot vom Himmel sein? Das ist doch bloß Jesus, das ist doch der Sohn vom Josef, den kennen wir doch, die Eltern kennen wir doch auch. Ja, angesichts dieser Stimmung verschärft Jesus jetzt den Ton. Er spricht jetzt von dem Brot als mein Fleisch. Das Brot ist mein Fleisch, das ich für das Leben der Welt gebe. Tja, ziemliche Irritation erzeugt das, einen noch größeren Ärger, Unwille, klar. Und Jesus legt noch einen drauf. Er sagt, wer nicht von diesem meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der hat kein Leben. Und erst wer das tut, der hat das ewige Leben. Um das nochmal sozusagen noch auf den Punkt zuzuspitzen. Mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der wahre Trank. Und nur der, der mein Fleisch isst, wobei der Begriff Essen hier so richtig auch derb ist, also richtig gehen kauen, mampft oder wie man das sagen kann. Und wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Was für Worte. Ja, da wird das Murren und die Unzufriedenheit immer größer. Das war absolut anstößig. Ja, das Blut durfte sowieso nie als irgendein Nahrungsmittel verwendet werden, von Tieren nicht und von den Menschen erst recht nicht. Unfassbar, dass man sowas überhaupt sagt. Also absolut anstößig. Ja, und Jesus spricht dann weiter. Er spricht über ihr Murren und sagt ihnen noch einiges. Und jetzt entsteht scheinbar ein Widerspruch. Er spricht dann nämlich von seinem Geist. Der Geist und nur der Geist macht lebendig. Das Fleisch ist im Vergleich dazu unwichtig, sagt er. Und meine Worte, das sind purer Geist. Und dann setzt er noch einen drauf. Niemand ist in der Lage, zu mir zu kommen, wenn es der Vater ihm nicht gibt. Tja, jetzt reicht's denen. Der größte Teil verabschiedet sich, das war's wohl, der ist irgendwie irre geworden. Vorher war das ziemlich gut und er hat tolle Dinge gesagt und er hat auch tolle Dinge gemacht und er hat wunderbar geheilt und Brot und alles das. Ja, und jetzt dreht er irgendwie durch. Nee, also so weit geht's nicht. Gut, die Frage ist nur, wie verstehen wir das? Gibt es dazu irgendeine Art von Verständnis? Ist das alles nur so auf einer Metapherebene ganz symbolisch nur gemeint? Wie immer Wenn es darum geht, so etwas zu verstehen, brauchen wir dazu eine Art von Verständnisschlüssel. Und es gibt einen Generalschlüssel praktisch für die ganze Bibel. Und dieser Generalschlüssel, der heißt einfach Liebe. Schauen wir mal an, was eigentlich dort von Jesus geschildert wird. Was ist denn das für ein Bild, das dort entworfen wird? Es ist eigentlich ein ziemlicher Kontrast. Da gibt es auf der einen Seite Fleisch und Blut und auf der anderen Seite gibt es den Geist. Irgendwie denken wir das doch ziemlich unvereinbar. Und wir haben so unsere eigenen Vorstellungen. Zum Beispiel Fleisch und Blut, das ist die Materie, das ist dasjenige, was da so richtig materiell ist. Und der Geist, das ist ja das Denken und alles das, was da so immateriell in uns ist. Das stimmt so schlichtweg nicht. Es ist nämlich eigentlich was ganz anderes. Es sind zwei Existenzebenen gemeint. Das eine ist die Existenzebene eines von Gott getrennten Lebens. Man kann sagen, das ist das ganz normale Menschsein. Das ist das seelische Leben, bei der die Menschen im Wesentlichen eine Zentralmotivation haben. Sie wollen das für sich haben, was ihnen gefällt. Das ist einfach die ganz normale Eigenliebe, das Normalste von der Welt. Aber das hat erst einmal mit Gott nichts zu tun. Oder wenn Gott, dann höchstens so ein fiktiver Gott, also so ein gedachter Gott. Aber eigentlich ist das von Gott getrennte Leben. Das natürlich ist es auch das irdische Leben. Oder wo ist er denn hier? Da ist doch gar kein Gott. Also ist das hier einfach ein gottfreies Leben. Das ist die Existenzebene von Fleisch und Blut. Das Fleisch kennt keinen Gott und will von Gott eigentlich auch nicht viel wissen und das Blut normalerweise auch nicht. Ja, und das andere, ja, das ist das Leben aus Gott, das eigentlich geistige Leben. Also nicht geistig im Sinne von abgehoben, sondern das existenziell wirklich reale, das Substanzielle, da, wo das Lebendige direkt und unmittelbar aus Gott fließt. Man kann sagen, dort, wo die wahre Liebe regiert. Also hier die Eigenliebe, dort die wahre Liebe. Hier das Menschsein, das normale Menschsein und hier das Gottsein oder bei Gottsein oder mit Gottsein. So kann man diese beiden Existenzebenen mal voneinander unterscheiden. Das müssen wir uns klar machen, weil sonst verstehen wir eigentlich nicht, was Jesus jetzt eigentlich sagt. Was war denn seine Absicht? Warum ist Jesus überhaupt auf die Erde gekommen? Das hat etwas mit seinem Menschsein zu tun. Er wird Mensch. Zu welchem Zweck? Er hat ein göttliches Sein in sich. Und jetzt wird er Mensch. Ja, er hat ein ganz klares Ziel. Er möchte nämlich dieses Menschsein, also sein Fleisch und Blut, mit seinem göttlichen Sein vereinen. Also er möchte alles, was an ihm selbst von Gott getrennt, materiell Fleisch und Blut ist, von dem göttlichen Sein durchdringen lassen, von der eigentlichen wahren Liebe durchdringen lassen. Das ist sein Ziel. Dieses Ziel ist aber auf uns ausgerichtet, nicht für sich, das hätte er nicht gebraucht. Nein, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Diesen Aufwand muss er treiben. Und der Höhepunkt dieses Aufwandes, dieser Höhepunkt findet am Kreuz statt. Der Tod am Kreuz ist eigentlich so etwas wie die Auflösung jeden beliebigen Restes an Eigenliebe. Er ist bereit, alles, was sein Menschsein ausmacht, sein Fleisch und Blut ausmacht, durch und durch und durch von der göttlichen Liebe durchdringen zu lassen, sodass nichts, aber auch gar nichts mehr an Eigenliebe, die von Gott trennt, übrig bleibt. Das hat ja eine interessante Konsequenz, ne? Nämlich das, was wir Auferstehung nennen. Das ist ja nicht einfach so jetzt, dass er praktisch von den Toten so wieder aufwacht, wie Lazarus beispielsweise. Nein, sondern dass jetzt das, was vorher sein materieller Körper war, sein Leib war, jetzt durchdrungen ist. Er hat einen ich nenne es jetzt mal einen vergeistigten Leib, da ist es nicht mehr notwendig, dass er sich jetzt, wie wir das immer machen müssen, wenn wir nämlich sterben, müssen wir uns von diesem absolut nicht göttlich durchdrungenen Leib trennen. Das heißt also, deswegen bleibt bei uns eine Leiche übrig. Bei ihm bleibt keine Leiche übrig. Absolut nichts an toter Materie ist überhaupt noch da. Er durchdringt das so, dass alles das, was zuvor sein Menschsein ausmacht, mit seinem Gottsein vereinigt wird. Und das ist sehr wichtig, weil das nämlich die Grundlage dafür ist, dass wir überhaupt eine vergleichbare Chance bekommen. Was macht er denn dann dadurch? Er überwindet dadurch eine zuvor absolut notwendige und unerbittliche Trennung. Eine Trennung von dem, was Gott ist, göttlich ist, und dem, was Gott nicht will. Was also mit Gott nichts zu tun haben will oder womit Gott nichts zu tun haben will, also das, was man Tod nennt, das ist ja nichts anderes als eine Art von Abscheidung von der göttlichen inneren Existenz. Also eine Trennung. Und er überwindet genau diese Trennung jetzt erst einmal in seinem eigenen menschlichen Leben. Und dadurch ist er immer noch Mensch. Aber jetzt ist er der Mensch, der alles Göttliche hineinträgt in das Getrennte. Und das Getrennte, das sind unter anderem wir. Er kann jetzt alles hineintragen in das Totenreich, in die Todessphäre. Das ganze Leben ist jetzt mit ihm verbunden, weil er nämlich jetzt eine geistige Einheit bildet von Mensch und Gott. Jesus ist sozusagen der erste Mensch, der diese Naturbarriere zwischen mit Gott oder bei Gott und ohne Gott überwindet. Dadurch überwindet, dass er das beides in sich eins werden lässt. Und das ist wichtig, weil zuvor war er, ich nenne es mal, der Christus, da hatte er noch nicht den Namen Jesus und hatte auch nichts Menschliches in dem Sinne, sondern nur Menschenähnliches, weil er ja als Begegnungsinstanz, als die Schöpfungsinstanz Gottes, die auch gleichzeitig die Begegnungsinstanz ist, überall immer dann, wenn es darum ging, der Schöpfung oder den Wesen seiner Schöpfung zu begegnen, also wenn er Gott ein Antlitz verleihen musste, damit überhaupt so etwas wie Begegnung möglich war, dann war das der Christus, der schon von Uranbeginn eigentlich als die Wesenheit Gottes, die der Schöpfung begegnet. Ja, aber jetzt ist er zugleich Mensch. Und zwar nicht nur für diesen Augenblick und nicht nur für 3 Jahre, sondern für die Ewigkeit. Jetzt ist das Menschliche derartig vergöttlicht, dass das Teil Gottes geworden ist. Das ist doch irrsinnig. Wenn Menschsein zu Gott werden kann und er jetzt allen Menschen immer für die Ewigkeit als derjenige begegnen wird, der er als Mensch war, was natürlich niemals ihn daran hindert, wenn jemand nicht mit Jesus bekannt ist und er nur mit Gott zu tun haben will, dann wird er natürlich auch jedem als seine Vorstellung von Gott zu begegnen imstande sein. Aber er ist derjenige, der jetzt uns so ähnlich geworden ist, weil er sein Göttliches mit unserer Ähnlichkeit verbunden hat. Ja, und jetzt, wenn er diese Todessphäre durchdrungen hat, und er aufgrund dessen jedem, der es will, tatsächlich unendlich nahe sein kann. Was hat das für Konsequenzen? Ja, er stellt uns sein göttliches Menschsein, könnte man das nennen, zur Verfügung, wenn wir es wollen natürlich. Und dieses göttliche Menschsein ist jetzt sein Fleisch und Blut. Das also auf der einen Seite menschlich ist und dennoch göttlich ist, durchdrungen und eins mit der göttlichen Liebe. Und genau das sollen wir in uns aufnehmen. Deswegen auch dieser Begriff Essen und Trinken, denn Essen und Trinken ist eigentlich die normalste, natürlichste Art und Weise, wie wir etwas in uns aufnehmen und es in uns zu einem Teil von uns selber werden lassen. Aber darum geht es, dass wir ihm ähnlich werden können. Das heißt ja, mit ihm eins werden. So werden wie er. Und wenn man das verstehen will, dann braucht man natürlich dazu Metaphern. Wir können natürlich ein paar Metaphern dazu verwenden, die zumindest eine Art von Annäherung zum Verständnis bringen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn das Baby die Milch der Mutter trinkt, dann ist diese Milch aus dem Fleisch und Blut der Mutter gebildet worden. Ganz klar. Ja, das heißt, das Baby trinkt das Fleisch und das Blut der Mutter, natürlich umgewandelt in Milch. Und das wird die Mutter auch merken, die wird einen ziemlichen Hunger haben. Ja, und wenn sie da nicht in dem Fall die Nahrung zuführt, dann wird sie da ziemlich abmagern in ihrem Fleisch und das Blut wird auch entsprechend belastet werden dadurch. Das ist ein Beispiel dafür. Aber wir haben auch so andere Beispiele, so medizinische Beispiele, zum Beispiel die Bluttransfusion. Wenn jemand viel Blut verloren hat, kann er das Blut anderer Menschen in sich aufnehmen. Dieses Blut wird zu einem Teil des eigenen Blutes. Oder noch deutlicher wird das mit der Stammzellspende. Wenn also jemand in sich zum Beispiel einen Blutzellkrebs hat und man diese entsprechenden Stammzellen bei ihm erst einmal vernichtet und hat einen Spender gefunden, der dann diese Stammzellen spenden kann, dann heißt das, das fremde Blut bzw. das fremde kodierte Fleisch, nenne ich das jetzt mal, eines anderen, kann dann in mir dann einen gesunden inneren neuen Teil bilden. Das ist in irgendeiner Weise eine Art von Bild, mit dem deutlich wird, dass er einen neuen Menschen in uns schaffen will. Fleisch und Blut lässt sich also grundsätzlich von einem zu einem anderen Menschen übertragen. Das ist jetzt rein formell so, aber es geht ja hier um den Eigentlichen, diesen göttlich gewordene Fleisch und Blut, das in uns tatsächlich hinein übertragen werden kann. Jetzt kann man das natürlich mit Mystik verwechseln. Ja, es gibt ja so eine Variante, in der man sozusagen so mystisch in so einer göttlichen Liebessuhle schwelgen kann. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht um eine ganz tiefste, liebende Verbundenheit, die wir mit ihm haben können. Damit wir auch noch wenigstens annäherungsweise ein Gespür dafür haben, zum Beispiel wie Zwillinge, die ja auch sich häufig wortlos verstehen, die sich kennen, die so ähnlich sind, dass sie, wenn einer einen Satz begonnen hat, der andere spontan den Satz zu Ende sprechen kann. Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht, was das heißt. Er hat dem Nikodemus zum Beispiel, als er in der Nacht zu ihm kam, deutlich gemacht, dass es notwendig ist, wiedergeboren zu werden. Sonst ist es nicht möglich, bei Gott überhaupt zu sein. Und wiedergeboren zu werden heißt, von innen heraus erneuert zu werden. Oder nehmen wir ein anderes Gleichnis. In Johannes 15, ab Vers 5, sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also alles wirklich Lebendige in uns kommt nur dadurch, dass wir mit ihm im Innersten verbunden sind, dass sozusagen sein Lebenssaft in uns beginnt zu wirken. Und in Johannes 14 sagt er ganz deutlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch ihn. Das ist ganz praktisch gemeint. Und ein bisschen später sagt er auch noch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt also, er ist derjenige, der uns als Gott begegnet. Das ist die größtdenkbarste Nähe, die wir uns vorstellen können. Denn nah sein können wir nur dem, was mit uns verwandt ist. Und wenn wir mit ihm verwandt sind, weil er bereit war, mit uns verwandt zu werden, dann können wir ihm auch wirklich außerordentlich intensiv nah sein. Und das ist nichts etwas, was wir uns jetzt so denken und ganz fromm sagen, ach, wie schön, dass du es uns versprochen hast, sondern das ist eine Realität, die ist erlebbar, die ist erfahrbar. Das ist die Grundlage dafür, dass man überhaupt Glaubt, denn Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen ist immer etwas ganz Praktisches. Vertrauen heißt, ich lasse mich auf dich ein. Und wenn ich mich auf dich einlasse, weil du dich auf mich einlässt, dann gehen wir gemeinsam durchs Leben. Ja, in seinem Abschiedsgebet, als Jesus also noch Mensch war und er aufgrund dessen ein eigenständiges Bewusstsein auch haben musste und nicht mit dem göttlichen Bewusstsein noch nicht wieder eins war, hat er also zum Vater, also zu seiner göttlichen Instanz auch gebetet, laut, damit die Jünger es hören. Und da hat er Folgendes gesagt. Johannes 17, ab Vers 18. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Also das sind wir. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, dass in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und alle liebst, wie du mich liebst. Hier sind doch so wunderbare Sachen gesagt, auf die wir uns nicht nur verlassen können, sondern von denen wir schon den Beginn hier auf dieser Welt spüren können. Wir können erleben, dass Gott mit uns eins sein will über Jesus, dass wir diese Einheit untereinander erfahren und erleben dürfen, dass wir miteinander verbunden sind, dass die Liebe, die wirklich bereit ist, so wie er zu lieben, eine derartige intensive Form von Geborgenheit und wechselseitiger Unterstützung möglich macht, wie es sonst überhaupt gar nicht denkbar ist. Insofern ist der Schlüssel zu allem und bleibt es auch immer die Liebe, die letztendlich Gott selbst ist.